Und wir schreiben den 26. April 2021. Herzlich willkommen zu den Unbekannten. Ihr habt wieder eingeschaltet, ihr habt es richtig gemacht. Hier sind die Geschichten von Menschen am Karriereanfang. Und ja, mir ist wie immer zugeschaltet Henrik Vorbrücker, Musiker und Journalist. Ist es richtig so?
Hallo, ich winke, das hört man nicht, aber wenn ich ans Mikrofon komme, vielleicht.
Ja, man hört den Windzug, den du machst. Genau. Ja, mein Name ist Alexander Löwen, ich bin Film- und Theaterregisseur. Und Henrik, ich darf vielleicht in dieser Position auch kurz Eigenwerbung machen, wenn du erlaubst.
Ja, unbedingt. Was ist denn, Alex, bei dir eigentlich gerade los? Ich hab doch irgendwie auf dem Schirm noch, dass du was produziert hast.
Richtig, ich habe nämlich in dieser Webserie mitgemacht fürs Volkstheater München und wir veröffentlichen jetzt am 29. April. Es ist endlich soweit. Ich freue mich riesig drauf. Kann man auf YouTube gucken, auf sogar Instagram TV, man kann sogar auf Vimeo gucken, so viel ich weiß. Also auf verschiedenen Plattformen, wenn ihr dem Volkstheater folgt. Und ich glaube, das wird Spaß machen.
Mega, werde ich machen. Also auf jeden Fall bei YouTube Volkstheater München eingeben, dann findet man es schon.
Genau.
Wie heißt das ganze Ding?
Spielzeit heißt die Webserie.
Nice.
Wie ist es denn bei dir, Henrik? Die Hochzeiten werden alle verschoben auf 2023 mittlerweile? Oder
ja, gefühlt ja. Also alle nochmal da raus. Wir spielen Hochzeiten mit unserer Band und hatten tatsächlich im letzten Jahr wenig zu tun. Dieses Jahr droht es auch weniger zu sein als sonst. Ein paar wollen durchziehen, also Hochachtung. Manche Brautpaare halten uns wirklich die Stange, sagen, komm, Juli, das geht schon irgendwie. Aber wir haben tatsächlich auch Leute, die schon im August jetzt schon abgesagt haben. Also es ist ein schwankendes Bild gerade.
Ja.
Aber tatsächlich, nächstes Jahr sieht's gut aus. Also alle wollen uns mit ins nächste Jahr nehmen auf ihre Hochzeit und da freuen wir uns. Hoffentlich können wir dann mal richtig durchziehen nächstes Jahr, wenn das alles überstanden ist. Aber dieses Jahr, ich sag's dir, also ein Tal der Tränen.
Ja, so wie man auch immer sagt, ja richtig. Ja, also Perspektive quasi fürs nächste Jahr vor allem. Und Henrik, was ich noch sagen wollte, bevor wir gleich loslegen, richtig, Perspektive, ne? Ich hatte ja letztes Mal so geklagt über meine Schmerzen im Nacken.
Stimmt.
Das war ja wirklich schlimm, also ich konnte gar nichts mehr und das ist jetzt alles vorbei.
Wie hast du
das? Physiotherapie, Bewegung, Dehnübungen, alles Mögliche. Ich hatte das beim letzten Mal angesprochen, aber eigentlich wäre es viel klüger gewesen, das heute anzusprechen. Denn heute haben wir jemanden hier, der in der Medizin Profi ist.
Und vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit. Frag sie doch gleich mal, was du dein Leben lang falsch gemacht hast. Das werde ich auch tun müssen, denn ich habe ja auch immer wieder Schmerzen. Aber sie wird uns Abhilfe verschaffen. Christine ist heute da, 32 Jahre, kommt aus dem schönen Karlsruhe. Nach dem Abi 2008 hat sie zuerst ein Jahr Chemie, dann ein Jahr Kultur und Wirtschaft, Spanisch studiert, stand dahinter. Was genau das ist, frage ich sie gleich nochmal. Klingt ein bisschen so was wie das, was wir ja gemacht haben, Kultur so, die Richtung, werden wir uns mal erkundigen. Ab 2010 hat sie dann voll durchgezogen, 7 Jahre Medizinstudium an der Uni Freiburg und sie hat schon ganz, ganz viel fertig. Also sie hat Krankenpflegerpraktikum hinter sich, Praktikum in einer Klinik für Herzchirurgie, ihre Promotion 2017 abgeschlossen. Seit 2017 ist sie auch Assistenzärztin, also boah. Richtig, richtig durchgezogen. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du bei den Unbekannten bist. Hallo Christine.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich schon.
Voll. Und wir uns erstmal.
Wir freuen uns auch.
Wahnsinn. Jetzt muss ich am Anfang mal einen raushauen. Chemie, boah. Dann Kultur, Wirtschaft, Spanisch, also auf Spanisch. Stimmt das oder völlig falsch verstanden?
Nein, das ist quasi so ein Misch-Bachelor gewesen. Wie einer von diesen typischen Misch-Bachelern. Also man hat da...
Okay. Theater und Medien, Alex, ne?
Ja, genau,
kennen wir.
Ja, genau. Das nennt sich dann auch Bakuvi. Das ist dann der Name dafür. Bachelor Kultur und Wirtschaft.
Um dann irgendwann als Manager auch in einem Kulturbetrieb vielleicht zu arbeiten. Und dann, mega interessant, Medizin und das dann richtig hart durchgezogen. Jetzt bist du Assistenzärztin.
Genau.
Wie kam es denn dazu, dass du so diese Umwege genommen hast? Du hast ja zweimal gesagt, okay, ich ändere es nochmal.
Ja, das war schon irgendwie eine spannende Zeit. Nach der Schule habe ich gedacht, ja, was macht mir Spaß? Mir hat Chemie Spaß gemacht und mir haben aber Sprachen auch total gut gefallen. Da war ich ja in der Bredouille, was mache ich jetzt? Die Medizin war schon immer so ein bisschen, glaube ich, im Hintergrund gewesen, aber ich habe das immer als einen sehr stressigen und zeitraubenden und anstrengenden Beruf gesehen, dachte so, willst du das wirklich antun? Und das war vielleicht unterbewusst, hat es noch eine Rolle gespielt, aber im Endeffekt Ja, habe ich dann gedacht, ich will eigentlich wissen, woraus das Leben aufgebaut ist. Und das ist ja irgendwie alles kleine Atome. Und dachte, jetzt studiere ich mal Chemie. Dann habe ich aber ziemlich schnell festgestellt, dass es, ja, das ist doch alles sehr mathematisch trocken und ganz weit weg vom Menschen ist. Und habe das dann lassen müssen, als es irgendwie in Dimensionen ging, wo es dann hieß, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Das ist dann nur noch so ganz theoretisch. Ja.
Zu abstrakt.
Zu abstrakt. Und dann musste ich zurück zu den Menschen kehren, habe dann gedacht, jetzt gehe ich zu den Sprachen. Ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe die besten Freunde dort gefunden während dieses Studiums und interessante Menschen kennengelernt, aber auch irgendwie nicht so richtig den Sinn meines Lebens gefunden. Und den habe ich dann in der Medizin. Das hat mir dann sofort so Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Und natürlich musste ich es dann auch irgendwann mal durchziehen. Ja, das ging dann ganz gut.
Ich wollte gerade sagen, das sieht doch top aus. Also 7 Jahre dabei und dann jetzt auch schon Assistenzärztin. Also irgendwann bist du dann ja auch fertig wahrscheinlich, gell? Wie lange ist es da noch hin?
Also grundsätzlich ist man im Studium fertig, wenn man quasi 5 Jahre an der Uni und ein Jahr praktisches Jahr gemacht hat und die Prüfungen bestanden, dann ist man Arzt.
Okay.
Und die erste Stelle, die man dann anfängt, ist dann als Assistenzarzt. Und das geht,
genau.
Ja, und das geht je nach Fachrichtung. Bei mir zum Beispiel, ich bin Assistenzärztin für innere Medizin.
Das wäre die nächste Frage gewesen.
Genau. Das dauert 5 Jahre zum allgemeinen Internisten. Ja, das ist dann so eine Art Spezialist für die meisten Volkskrankheiten zum Beispiel, ja. Also das kann auch ein Hausarzt sein.
Okay, ist das so ein bisschen dein Ziel, auch Hausärztin dann zu werden?
Ist eine Möglichkeit, ja. Eigentlich habe ich das schon im Plan, aber ich will gar nicht so weit planen. Momentan gefällt es mir in der Klinik so gut, dass ich mir auch vorstellen kann, noch ein bisschen dort zu bleiben.
Und darüber werden wir mit großer Neugier und großem Interesse auch heute sprechen. Christine, du bist jetzt glücklicherweise in unserem Podcast gelandet und dir war wichtig, eben anonym zu bleiben. Magst du kurz erklären, wieso?
Ja klar, ich bin natürlich als Ärztin irgendwo auch hauptsächlich für meine Patienten da. Also das ist ja das Grundlegende. Und da möchte ich auch seriös bleiben und nicht irgendwie im Internet googelbar sein, sondern ich will einfach Ärztin sein und mich jetzt nicht als Einzelperson irgendwo in den Vordergrund stellen, sondern ich denke, es ist wichtig, dass man auch als Arzt den Leuten sagt, was man so tut, was einem so wichtig ist, aber genau.
Haben wir vollkommenes Verständnis. Du bist mit Herz und Seele Ärztin, das merkt man jetzt auch. Und lass uns vielleicht doch nochmal zu den Anfängen jetzt nochmal zurückkehren, weil ich ein paar Vorurteile gegenüber dem Medizinstudium habe und die würde ich gerne mit dir ausräumen oder vielleicht bestätigen sich auch ein paar. Also sowas wie, man braucht auf jeden Fall ein 1-0-Abi. Medizinstudierende sind alle wahnsinnig wohlhabend und man muss so viel lernen, dass man kein Privatleben mehr hat und muss gleich im ersten Semester irgendwelche Leichen aufschneiden. Ist es so schlimm oder wie ist es eigentlich wirklich?
Also die meisten Vorurteile stimmen, muss ich sagen.
Ich wusste es, Alex.
Also leider ist es, ja, ich habe es mitgekriegt. Ich habe auch eine Weile im Studiendekanat gearbeitet und habe das mitgekriegt, dass es schon leider so, dass man ein sehr gutes Abi braucht. Es wird eigentlich auch immer schlimmer. Der Medizinertest hilft natürlich, aber viele umgehen das natürlich, indem sie dann im Ausland einen Platz ja bekommen oder ja, das ist total schade, ist eine schlechte Entwicklung, aber es ist so, ja. Und was hast du noch gesagt? Im ersten Semester Leichen aufschneiden? Nein, ich glaube, das war bei uns doch, kann schon sein, ist schon so lange her, ich habe es vergessen, aber auf jeden Fall ziemlich am Anfang schneidet man direkt Leichen auf, ja. Zumindest, wow. Aber nicht alleine, sondern das macht man ja dann quasi zu 20 oder zu 15 dann einer Leiche.
Und kannst du da kurz diese Situation beschreiben? Weil ich stelle mir das immer in so einem schummrigen Licht vor. Und dann wird da so eine Leiche herausgefahren. Und dann ist es irgendwie, also im schlimmsten Falle, ehrlich gesagt, für meine Fantasie, im schlimmsten Falle noch ein junger Mensch oder sowas. Und dann denkt man sich so, oh Gott, da könnte auch ich liegen und wie auch immer. Also wie fühlt sich das an, im ersten Semester oder im ersten Jahr von mir aus, dann dort vor dieser Leiche zu stehen?
Also es ist eine gekachelte Halle gewesen. Dann sind da verschiedene Tische in dieser Halle. mit Tüchern bedeckt, darunter eben Leichen. Es ist eine Horde Studenten drin und ja, ich glaube, das waren vielleicht, sagen wir mal, 15 Gruppen, ungefähr 15 Personen und jeweils noch Betreuer, so Prep-Assistenten, Prep-Kurs, ein Präparierkurs nannten wir das und eben so die Anatomie-Professoren noch dazu. Und dann trägt man seinen Kittel, es stinkt furchtbar nach diesem Zeug, was ist Formalin, in dem die eingelegt sind. Mhm. Es brennt in der Nase, es ist eiskalt, bei uns war es auch noch im Winter. Also wir hatten alle dicke Pullis unter unseren Kitteln. Es war eigentlich, also ich fand es nicht schön. Es waren alles ältere Leute tatsächlich. Das Ganze geht ja sehr langsam. Also es ist nicht so, dass man denkt, man setzt einen Schnitt und dann ist die Leiche offen, sondern man fängt ja an, sich quasi Stück für Stück vorzuarbeiten. Und man kommt auch nicht jedes Mal dran, da irgendwie rumzuschneiden, sondern eigentlich arbeitet man sich Stück für Stück vor. Erstmal muss die ganze Haut frei präpariert werden. Dann guckt man, was ist da? Irgendwelche Adern, Blutgefäße, Muskeln. Aber bis man schon beim Muskel ist, dauert es auch ein bisschen.
Wow, also man kann es jetzt natürlich im Podcast nicht sehen, aber du hast schon so einen ernsten Blick jetzt gerade. Ist dir das nahegegangen in dem Moment? Weil ich stelle mir das schon als einen wahnsinnigen Schritt vor. Das ist ja irgendwie eine Persönlichkeit, die da liegt. Man sieht ja auch noch Gesichtszüge, ne? Das ist irgendwo, ja, es ist ja immer noch ein Mensch. Wie war das für dich?
Aber die sehen anders aus, wenn die eingelegt sind. Die sind nicht mehr so farbig, wie wir jetzt aussehen, ne? Das sind... Ich finde sowieso, dass tote Menschen anders aussehen. Ne? Ja. Im Moment, wo sie sterben, sehen sie auf einmal schon anders aus. Und bei den präparierten Menschen sowieso. Also da ist man nicht so ganz, ja, es ist zwar wirklich komisch, aber wenn man das dann, keine Ahnung, ich glaube zweimal die Woche hat oder so, gewöhnt man sich natürlich irgendwann dran.
Ach, so oft hat man das tatsächlich?
Ja, ja. Und zwar ganz, ganz früh morgens meistens. Oder?
Mhm. Wow.
Mhm. Und ja, was für uns wichtig war, weil immer danach haben wir immer zusammen Mittag gegessen mit den Kommilitonen und ein bisschen Wärme zurückzubringen.
Cool, dass du davon erzählst. Also es ist wirklich, wirklich spannend.
Und was ja zum Medizinstudium wirklich gehört, und das ist ja kein Vorurteil, sondern tatsächlich Realität, ist, du musst büffeln, büffeln, büffeln. Erzähl uns bitte, wie hast du das gepackt? Wie schafft man es, 7 Jahre durchzulernen?
Also anstrengend war es schon. Es ist an sich nicht schwer. Also der Stoff ist einfach nicht schwer, es ist aber sehr viel. Man muss sich vorstellen, dass man irgendwie die Grundlagenwissenschaften, Bio, Chemie, Physik und dann eine Stufe drüber sind sowas wie Biochemie, Anatomie, Physiologie, also die Lehre, wie der Körper einfach funktioniert, dass man da immer die Grundlagen lernt. Also als würdest du, keine Ahnung, das erste Semester Chemie, das erste Semester Physik und das erste Semester Bio zusammenpacken irgendwo. Und das ist halt dann schon viel. Das ist einfach viel Stoff. Das Gehirn ist ja trainierbar. Also man gewöhnt sich da irgendwo dran, auch die ganzen Sachen da auswendig zu lernen. Man kann es lernen irgendwie. Aber natürlich braucht man echt viel Zeit. Und dann kommt es natürlich ganz stark auf den Freundeskreis an, wenn der Freundeskreis so ist, ja, wir wollen unbedingt über eine Eins. Das ist natürlich ein anderes Lernen, als wenn der Freundeskreis so ist, ja, komm, wir gehen noch mal ein Bier trinken.
Wie ist dein Freundeskreis?
Ich hatte sehr viele Freunde, die sehr gut waren, aber wir haben es trotzdem geschafft, da irgendwo eine Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Das war ganz gut.
Kam dir da jemals Zweifel, dass du gedacht hast, das Leben geht so ein bisschen an mir vorbei, wenn ich so viel tun muss? Oder ist das für dich das Leben? Also du brennst für das Fach, du brennst für Ärztin sein.
Ja, natürlich. Also man würde es nicht machen, wenn man nicht dahinter steht. Es hat mit dem Arztberuf jetzt eigentlich gar nicht viel zu tun, was ich im Studium hatte. Also das ist tatsächlich so. Das Studium ist halt irgendwie wie Schule. Wir hatten einen Stundenplan. Sonst anders geht es nicht mit den vielen Fächern. Ja, aber die Inhalte haben mir meistens schon Spaß gemacht, sodass es ging.
Dann lass uns doch jetzt mal ins Hier und Jetzt kommen. Und da bewegen wir uns ja tatsächlich in einer Pandemie. Und natürlich wollten wir unbedingt von dir wissen, inwiefern wirkt sich Corona auf deinen Alltag oder auf die Klinik, in der du arbeitest, eigentlich aus?
Mhm. Klar, also wir haben natürlich Corona-Patienten, die wir versorgen. Auf normalen Stationen die weniger Kranken und auf Intensivstationen die kränkeren Leute. Das ist natürlich ein großer planerischer Aufwand. Das heißt, die Leute, die Ärzte und die Pfleger müssen umgeschichtet werden. Es gab ja schon vor Corona Pflegemangel. schon lange. Und der hat sich natürlich dadurch zugespitzt, weil auf einmal mussten noch neue Stationen eröffnet werden, wo Corona-Patienten versorgt werden. Und das hat man natürlich deutlich gemerkt. Das heißt, wir hatten weniger Patienten von unserer Fachrichtung zu versorgen, aber dann noch Corona-Patienten dazu, pflegerisch und ärztlich eben, ja. Dann wurden wir halt reihum quasi, manche haben sich freiwillig gemeldet, manche sind eben dran gewesen, auf die Corona-Station eingeteilt. Das hat natürlich niemand so richtig gerne gemacht, klar, weil das Arbeiten macht nicht Spaß. Jetzt wissen wir ja alle, wie es ist, eine Maske zu tragen, wenn auch nur für kurze Zeit. Und diese FFP-Maske war für eine Schicht von 8 bis 10 Stunden zu tragen, plus Handschuhe, plus Kittel, plus Kopfhaube, manchmal noch plus Visier. Und dann schwer körperlich zu arbeiten, für die Pflegepatienten zu waschen, zu füttern, zu pflegen, Medikamente zu geben, sie zu mobilisieren, das heißt, zu drehen, das ist eigentlich schon wirklich schwere Arbeit.
Wenn du jetzt gerade so mal reinguckst, so Mitte, Ende April 2021, die Intensivmediziner schlagen Alarm, ist es so schlimm?
Ich glaube schon, ja. Also ich bin natürlich jetzt gerade nicht an der Klinik, das heißt, ich habe es jetzt persönlich nicht gesehen, aber von meinen Kollegen höre ich schon, dass die Zahlen auch bei uns wieder ansteigen. Ne? Es ist einfach real. In der Notaufnahme war es vor einer Zeit wirklich ruhiger gewesen und jetzt, seit es die Mutanten gibt, spitzt sich auch da die Situation wieder zu, dass wirklich zunehmend die Corona-Patienten wiederkommen.
Kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, weil du gemeint hast, du bist momentan nicht in der Klinik, du bist deswegen nicht in der Klinik, weil du momentan ein Baby hast.
Genau, ich bin momentan in Elternzeit.
Du bist in Elternzeit. Lass uns doch da gerade, wenn wir eh schon im Arztberuf sind und Corona macht noch mehr Stress, insgesamt die Vereinbarkeit von so einem stressigen Beruf, wo man euch voll braucht, wo man euch voll fordert, und Familie und Privatleben. Wie erlebst du das?
Es ist schwierig, weil klar, es ist kein Geheimnis, dass wir viele Überstunden machen. Ich will jetzt hier nicht jammern, weil ich mache es ja freiwillig. Ich habe mir den Beruf ja ausgesucht. Es ist auch schön und jede Minute, die ich da verbringe, ist schön. Irgendwo sollte zumindest sein. Manchmal ist es auch nur einfach stressig, ist klar. Aber prinzipiell ist es einfach so, dass es auch bei uns eine zunehmende Arbeitsverdichtung gibt. Ne? Also wir haben mehr Aufgaben in der gleichen Zeit oder für eine Person. Es soll alles irgendwie billiger sein oder zumindest die Kosten sollen gleich bleiben. Aber ich kann halt in meinem, 8-Stunden-Tag eben nur eine begrenzte Arbeit leisten. Und ich will sie auch gut leisten. Und dann ist man natürlich gleich dran, dass es irgendwo die Entscheidung ist, mache ich meine Arbeit gut, sodass sie für meine Patienten gut ist und für mich gut ist, für meinen eigenen Anspruch, oder gehe ich pünktlich heim, wo vielleicht mein Kind wartet oder meine Freundin, die gern Kaffee trinken möchte, oder mein Partner, der den Jahrestag feiern möchte zum Beispiel.
Ja, gab es da so eine Situation mal?
Ja. Klar, oft. Also es ist leider schon ganz, ganz oft, dass ich einfach meinem Mann schreibe, es wird doch später, ich habe noch was zu tun, oder manchmal schaffe ich es auch gar nicht zu schreiben, weil was zu tun ist. Ja, dann ist es so, dass er wartet und ich komme einfach nicht. Und er hat zum Glück immer Verständnis, aber da habe ich wahrscheinlich auch Glück.
Wollte ich gerade sagen, das wäre so ein bisschen die nächste Frage gewesen. Wie organisiert man so ein Leben? Also mit Partner, Familie, wie relaxst du? Nimmst du auch Dinge mit nach Hause aus der Klinik, die dich vielleicht auch nicht einschlafen lassen oder so? Kannst gerne so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen erzählen.
Ja, klar. Also ich glaube, es ist ganz, ganz individuell verschieden, wie sehr man was mit nach Hause nimmt. Aber ich bin jemand, der schon echt mit Leib und Seele dabei ist, und ich nehme Sachen auf jeden Fall mit nach Hause, aber ich will es auch nicht abstellen, ehrlich gesagt, weil ich denke, die Leute spüren das. Wenn ich zu jemand gehe und spüre und nehme Anteil an der Situation, ich merke, dass der Patient verzweifelt ist und ich kann es verstehen, zum Beispiel, wenn ich ihm gerade eine Krebsdiagnose übermittelt habe oder es wird einfach nicht besser und er muss nochmal Antibiotika bekommen, sowas, ja. Dann tut mir das einfach sehr leid und ich versuche dann für den da zu sein. Das kann ich ja nicht, wenn ich nach Hause gehe und alles ausblende. Na klar, man gewöhnt sich an vieles, aber Aber manche Fälle, und natürlich ist man manchen Leuten dann eher nah als anderen. Ja, das ist ja klar, man kommt mit manchen ist man auf einer Ebene, mit anderen nicht so deutlich. Und die, die man dann sehr nachvollziehen kann, nimmt man natürlich auch mit nach Hause.
Würdest du sagen, man ist auch ein besserer Arzt, wenn man so ist, wenn man so veranlagt ist?
Meiner Meinung nach schon, weil ich glaube schon, dass die Leute das spüren. Aber es kommt bestimmt auch auf die Fachrichtung an.
Das wollte ich gerade nachfragen, weil du sagst Fachrichtung. Wenn ich jetzt ein Chirurg bin und vor mir jeden Tag, ich sage jetzt mal, Knie habe und ich muss Meniskus und Kreuzband und sowas rumschnippeln und mache das quasi jeden Tag, laufe ich dann nicht Gefahr, irgendwann zu sagen, mein Patient ist am Ende nur das kaputte Knie und eben diese Empathie zu verlieren, die du jetzt so schilderst und die du auch hast, das finde ich, merkt man auch. Gleichzeitig brauche ich als Chirurg zum Beispiel überhaupt Empathie?
Ja, auch so. Weil mein
Operator. Okay. Kurze Frage, kurze Antwort.
Um es mal kurz zu machen, ja. Nein, ich hatte ja, witzigerweise hatte meine Mutter letztes Jahr eine Knie-OP und ich war sehr positiv überrascht, dass die Chirurgen, die sie betreut haben, sehr empathisch waren, weil die Entscheidung zu so einer Knie-OP ist ja nicht leicht. Also sie musste erst vorher Untersuchungen bekommen, sie brauchte verschiedene Gespräche, bis sie sich dann schließlich für die OP entschieden hat. Und dafür sind die Chirurgen ja zum Glück auch da, dass sie halt Aufklärungsgespräche machen, ausführliche Aufklärungsgespräche. Und dann auch danach kommen und sagen, ja, Frau so und so, ist alles gut gegangen, wie geht's denn? Also klar, auf jeden Fall.
Also das Menschliche, sagst du, ist quasi immer wichtig, egal eigentlich welchen Fachbereich man hat.
Ja,
vielleicht können wir jetzt.
Ja, man kann es natürlich auch anders betreiben, ja. Entschuldigung. Man kann natürlich auch sagen, Sie brauchen nur das Knie, unterschreiben Sie hier. Alles gut gegangen, tschüss. Geht auch. Es gibt bestimmt auch solche Leute und die können die besten Operateure sein. Geht auch, aber.
Ja. Total. Und ich muss auch sagen, aus Patientensicht, natürlich will ich, wenn ich dann, also ich hatte tatsächlich eine Kreuzband-OP zum Beispiel, wenn ich dann aufwache im Aufwachraum, natürlich habe ich dann jemanden, der sozusagen mich nett anguckt und vielleicht noch ein, zwei nette Worte sagt, als wenn ich diesen Arzt dann nie wieder sehe oder niemanden wieder sehe und einfach aufwache und nach Hause gehe, so ungefähr. Also absolut, ich glaube, kann jeder Patient sich damit identifizieren, dass das wichtig ist. Jetzt sind wir ja eigentlich auch schon bei deinem Fachgebiet so wirklich. Vielleicht kannst du uns noch mal erklären, weil wir wirklich absolute Laien sind. Was macht dein Fachgebiet eigentlich besonders?
Ich habe es mir auch ausgesucht aus dem Grund, nämlich es ist die allgemeine innere Medizin, ist einfach der Bereich, der sich mit den, sagen wir mal, den großen Volkskrankheiten beschäftigt. Also zum Beispiel Nierenkrankheiten oder Diabetes zum Beispiel oder irgendwelche Darmkrankheiten, Herzkrankheiten oder auch Krebs. Ja, das ist quasi der Oberbegriff für die innere Medizin. Und das ist bei uns im Krankenhaus aufgeteilt in verschiedene Abteilungen. Und meine Abteilung ist nochmal die allgemeinste davon. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel, die meisten Patienten von uns kommen mit Lungenentzündungen, mit Harnwegsinfekten, also Blasenentzündungen. Oh ja. Aber auch mit seltenen Nierenkrankheiten, mit Bluthochdruck zum Beispiel, auch mit Lungenerkrankungen, das heißt auch Lungenkrebs, seltene Lungenerkrankungen und auch Rheumaerkrankungen behandeln wir bei uns in der Abteilung. Das heißt, es ist eigentlich eine relativ breite Sache. Und es ist auch so, dass zum Beispiel die Oma von nebenan, die in ihrer Wohnung umkippt, weil sie nichts getrunken hat, die kommt auch zu uns, ja, weil die hat bestimmt noch irgendwas die hat wahrscheinlich einen Infekt, ja, oder sie hat Nierenversagen noch dazu, weil sie nichts getrunken hat und die wird dann bei uns behandelt. Ja, was noch dazu kommt, ist natürlich, dass wenn die Oma da ist, dann fällt einem als nächstes dann auf, hoppla hopp, die wohnt ja zu Hause alleine und warum hat sie nichts getrunken? Weil sie vielleicht ihre Sprudelflasche nicht aufgekriegt hat oder weil niemand ihr Sprudel einkauft. Das sind auch so Fragen, die wir dann klären müssen. Also braucht die Oma vielleicht einen Pflegedienst oder muss sie ins Pflegeheim? Gibt es Angehörige? Wer kümmert sich denn sowas?
Und diese Fragen, die siehst du ja eigentlich auch nur, wenn du wirklich ein bisschen sensibel bist. Also wenn man den ganzen Menschen anschaut. Ne? Also das macht schon Sinn, feinfühlig zu sein und auf seine Patienten einzugehen. Sonst sieht man sowas ja nicht.
Ja, es macht natürlich auch einen praktischen Sinn, weil sonst kriegen wir die Dame, ich meine, du kannst sie natürlich wieder nach Hause schicken in ihrer Wohnung, kann man alles machen. Und dann stellst du sie ab und dann kommt sie wieder oder sie stirbt, ja. Aber das wollen wir natürlich nicht, deswegen, klar müssen wir das.
Das überrascht mich tatsächlich, das hätte ich gar nicht gedacht, dass du als Ärztin auch den pflegerischen Anteil mitdenkst, sozusagen. Das finde ich sehr interessant, hätte ich niemals gedacht irgendwie. Ich dachte, das ist total klar, sozusagen, die Patientin kommt zu dir, sie hat den und den Infekt oder sowas und dass du dann noch an die Flasche denkst, die sie eventuell nicht zumachen konnte und so, also ist jetzt für mich eine Erkenntnis.
Ja, ja, es ist aber auch, macht tatsächlich einen Großteil meiner Arbeit aus, muss man sagen, weil bei uns auch, wenn ich auf Normalstation bin, das heißt auf der sticknormalen Station, sage ich jetzt mal, die man sich so vorstellt, dann ist der Altersdurchschnitt über 70, ne, bestimmt. Und dann sind diese Fragen echt essentiell. Also wir haben bestimmt bei, sagen wir mal, mindestens 20 bis sogar 50% haben wir die Sozialarbeiter von der Klinik involviert, die uns zum Glück helfen, da was zu finden, das was zu optimieren. Aber es ist echt viel Bürokratie, dann zu schauen, zu telefonieren, irgendwas zu bestellen, Hilfsmittel, Toilettenstuhl zum Beispiel oder einen Pflegedienst. Den muss ich zum Glück nicht selber suchen, dafür gibt es die Sozialarbeiter, aber das dann rauszufinden, was genau brauchen die, das ist nicht so ganz einfach, ja.
Wo du schon gerade so von stinknormaler Station, Klinikalltag sprichst, da geht es doch sicherlich auch ziemlich hoch her, also wenn Stress ist, wenn viel auf einmal passiert. Wie ist so der Umgangston bei euch? Ich weiß von einigen Medizinern, dass es schon manchmal, ja, cholerische Züge haben kann, so in Stresssituationen. Wie erlebst du so deinen Alltag?
Also in meiner Abteilung haben wir zum Glück einen ganz wertschätzenden und freundlichen Umgang. Also das weiß ich sehr zu schätzen und deswegen arbeite ich da auch gerne, weil ich finde das ganz essentiell, weil sonst kann man nicht gescheit arbeiten. Mhm. Aber klar, man merkt es natürlich auch unter den Abteilungen. Es gibt zunehmend Personalmangel, ja, dann gibt es Aufgaben, die zu übernehmen sind, irgendwelche Dienste, die alle betreffen, auch zum Beispiel in der Corona-Situation. Da heißt es schon, wir schaffen es nicht mehr, macht jedes Mal oder ihr haltet euch da raus oder sowas. Ne? Dann wird der Ton natürlich, wird natürlich ruppiger, wenn alle unter Stress stehen, das ist ja ganz klar. Zum Glück ist das bei uns in meiner Abteilung jetzt nicht so, aber mit anderen schon, ja.
Jetzt kann ja auch oft eine Quelle für so Wut oder Ärger im medizinischen Bereich oder ich würde eigentlich sagen in jedem Berufsfeld, kann eben Fehler machen sein. Jetzt haben wir oft das Gefühl, Ärztinnen und Ärzte ist ja nach wie vor, Henrik, ich weiß nicht, ob du das bestätigen würdest, aber für mich nach wie vor sowas wie Halbgötter in Weiß, also sozusagen dieses alte Image, empfinde ich eigentlich bis heute noch so, weil man den ja schon sehr, sehr, oder euch, Christine, sehr, sehr viel vertraut und auch, ja, also sozusagen sehr viel Kompetenz beimisst. Dennoch seid ihr am Ende Menschen und Menschen, das haben wir nun gelernt, das haben wir auch in diesem Podcast immer wieder gelernt, machen Fehler. Wie erlebst du diese Fehlerkultur bei dir in der Medizinbranche, wenn man so will?
Mhm. Ja klar, also erstmal natürlich passieren auch hier Fehler. Das ist einfach, es wäre ja vermessen zu denken, es wäre nicht so. Ich denke, das Wichtigste ist, dass der Arbeitgeber ein Umfeld schafft, wo Fehler minimiert werden. Das ist mal das Erste. Das ist bestimmt an vielen Kliniken und in vielen Abteilungen noch nicht der Fall, ja, wo Leute einfach am Ende ihrer Kräfte Dienste machen müssen, völlig übermüdet sind, mal wieder eingesprungen sind, alleine sind, nicht dafür ausgebildet sind für das, was sie tun. Das ist schon bestimmt die Realität. Ich habe ja auch viele Freunde in verschiedenen Kliniken, ja. Bei mir geht's. Also ich finde, ich bin eigentlich relativ froh, wie es bei uns läuft. Wir haben auch hier einen offenen Umgang. Wir haben so eine Konferenz, wo wir Fehler besprechen können. Und das wird, um das dann zu verbessern, wenn was passiert, dass es nicht mehr passiert. Und das ist eine sehr wertschätzende Veranstaltung. Zum Glück ist wirklich selten bei uns was Schlimmes passiert. Und wenn ja, muss man damit eben offen umgehen und das mit dem Patienten und seiner Familie besprechen und das nicht vertuschen oder so, das funktioniert sowieso nicht. Aber ich denke, wenn man sich zusammensetzt und das bespricht, kriegt man es in den allermeisten Fällen hin.
Ist das etwas, was einen dauerhaft begleitet? Oh Gott, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler. Ich meine, jetzt mal blöd gesagt, ich habe das sogar als Journalist erlebt, dass ich wirklich jeden Satz dreimal umkrempel und wenn dann noch ein Kommafehler drin ist, haue ich mir sowas von in den Bauch am nächsten Tag und ärgere ich mich. Bei euch ist das ja eine ganz andere Qualität, ne? Da hängen Menschenleben dran. Arbeitet man dann dauerhaft in so einem, oh Gott, hoffentlich mache ich nichts falsch? Oder hat man irgendwann so eine Coolness, dass man sagt, ja, ich gebe mein Bestes?
Ist bestimmt auch wieder individuell, aber ja, also wenn zum Beispiel, als ich auf die Intensivstation rotiert bin, hat sich das natürlich alles noch einmal verstärkt, weil da arbeitest du natürlich in ganz anderen Situationen, da musst du Entscheidungen treffen, alleine nachts in deinem, was weiß ich, zweiten oder dritten Ausbildungsjahr, die über Leben oder Tod entscheiden können, ja, und das ist dann schon, wenn du dann, sagen wir mal, nach der Nacht nach Hause gehst, du hast die ganze Nacht um irgendwie das Leben vom Patient gekämpft, du hast irgendwie an der Beatmung irgendwas versucht zu optimieren, Medikamenten getan, du hast telefoniert, irgendwas, ja. Und dann gehst du heim, die Situation ist nicht geklärt. Natürlich kannst du dann nicht einfach so schlafen und so tun, als wäre nichts, sondern es gibt Kollegen, die rufen dann an, wenn sie ein paar Stündchen geschlafen haben, fragen, wie geht's dem Patient? Das ist ganz normal, also es gibt welche, die stecken das natürlich 0,nix weg und gehen schlafen, und schlafen 12 Stunden. Ich kann das auch nicht. Ich habe natürlich so ein bisschen einen Zwischenweg gefunden, weil ich mir sage, ich werde in meinem Leben, in meinem Berufsleben bestimmt Fehler machen. Ich tue jeden Tag mein Bestes, dass ich keine gravierenden Fehler mache, aber es wird bestimmt passieren. Und wenn es Kollegen passiert, versuche ich denen das auch zu sagen. Du hast dein Bestes gegeben, jede Sekunde. Und wenn Fehler passieren, dann passieren sie. Dann ist es leider Schicksal, oftmals, ja.
Das vielen von uns.
Ja, fahrlässige Fehler dürfen natürlich nicht passieren. Das ist natürlich was nicht passieren darf, dass du sorglos bist oder nicht bei der Sache.
Das ist, glaube ich, vielen nicht klar, dass es ja auf der Intensivmedizin ja irgendwo Standard ist, Nacht für Nacht, Tag für Tag, um Leben zu kämpfen. Ist es wirklich so, dass du dann da manchmal sitzt, alleine, du weißt, das Leben dieses Patienten hängt jetzt am seidenen Faden und das ist dein Job für die Nacht. Das stelle ich mir schon unglaublich vor.
Ja, ja, oder du bist zum Beispiel nachts und hast freie Betten und da kann jederzeit der Notarzt anrufen und sagen, na, Frau Doktor, ich habe hier was für Sie, haben Sie noch ein Bett? Und ich muss sagen, ja, ich habe noch eins. Was bringen Sie mir denn? Na, irgendwie so. Und dann, wow. Dann kommt jemand, der zum Beispiel kaum noch atmen kann und du weißt, du musst ihn jetzt halt ins künstliche Koma legen, künstlich beatmen. Das ist alles. Und dann weißt du auch nicht, wie es läuft. Du musst die richtige Diagnose finden. Man hat ja zum Glück immer einen Oberarztrufdienst. Das heißt, wenn du eine Frage hast, kannst du den anrufen. Man ist bei einem großen Krankenhaus zum Glück da auch nicht alleine. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Frage hast zum Herzrhythmus, ja, oder zum EKG, dann kannst du auch auf der kardiologischen Intensiv, also bei den Herzspezialisten anrufen, fragen, sag mal, könnt ihr mir gerade helfen? Die sind eigentlich alle nett und können einem dann auch, ne, ein bisschen aushelfen. Aber das ist schon anstrengend, ja.
Da braucht man Nerven aus Stahl. Und hier merkt man, finde ich, auch wieder, wie wichtig nette Kolleginnen und Kollegen sind, auf die man bauen kann, die man fragen kann, wo man auch keine Angst haben muss, eine Frage zu stellen. Ich meine, ich kenne auch Situationen, selbst in so einem medialen Umfeld, ne, in so einer Branche, wo man sich vorher so dachte, oh Gott, wenn man jetzt so eine Frage stellt, kommt man vielleicht doof rüber oder wie auch immer. Aber da dieses Tabu eben nicht zu haben, das ist wirklich wichtig, hast du jetzt sehr schön dargestellt. Christine, lass uns doch jetzt mal in so einen typischen Tag von dir reingehen. Ganz, ganz viele Gäste sagen uns immer, ja, also einen typischen Tag kann man eigentlich nicht sagen. Und das stimmt sicherlich auch, denn sozusagen jeder Tag ist anders und bei vielen Berufen ist es auch so. Wenn du jetzt aber einen typischen Tag mal definieren müsstest, führ uns doch mal so rum. Also wie ist es? Stehst du um 5 auf und dann Kaffee ohne Zucker oder mit? Oder weißt du so? Wie sieht es da aus?
Also ich glaube, ich erzähle euch mal einfach über den Alltag auf so einer normalen Station.
Gerne.
Ich denke, da kann jeder was mit anfangen. So eine ganz normale, stinknormale Krankenhausstation, wo vielleicht eure Oma schon mal gelegen ist oder euer Opa. Da fängt es bei uns um 8 Uhr an. Das heißt, wann stehe ich denn auf? So um 6:30 dann oder sowas. Ich frühstücke eigentlich auch ordentlich, kriege natürlich einen großen Kaffee. mache mir auch was zu essen, nehme das noch mit und habe es schon vorbereitet. Dann laufe ich zur Klinik, ich wohne zum Glück relativ nah, gehe in die Umziehen. Das ist das Praktische an Arbeitskleidung. Ich habe ganz wenig Wäsche, also ich muss eigentlich nur meine Unterwäsche und T-Shirts und sowas waschen und Socken. Und kann dann dort meine super stylische Arbeitskleidung tragen, packe meine Utensilien in den Kittel und dann geht es zur Frühbesprechung. Da sitzen wir dann alle drin und der Nachtdienst berichtet, was in der Nacht war. Sagt zum Beispiel, ja, auf eurer Station ist ein neuer Patient gekommen, der hat so und so irgendwas. Guckt mal nach dem geht es nicht so gut. Oder es ist jemand gestorben zum Beispiel. Oder. Dann gehe ich auf meine Station, treffe kurz die Pflege, schaue irgendwie ganz grob, gab es irgendwas? Wenn nicht, schaue ich einfach, wie die Lage ist. An guten Tagen gehe ich dann ins Arztzimmer und bereite mich auf die Visite vor. An schlechten Tagen ist die Pflege furchtbar schlecht besetzt, hat es nicht geschafft, Blut abzunehmen. Dann sehe ich schon, das ist immer mein erster Blick, sehe ich immer schon den Blutabnahmewagen. Der ist natürlich bei uns immer prall gefüllt, weil wir sehr viel Blut abnehmen müssen. Genau, weil es oft einfach um die Blutsalze geht, die man dringend kontrollieren muss. Ja, auf jeden Fall, dann muss ich Blut abnehmen. Das kann unter Umständen schon mal eine Stunde dauern und dann verzögert sich mein ganzer Tag nach hinten. Das ist natürlich nicht so schön. Genau, auch wenn auch das geschafft ist, dann gehe ich in mein Zimmer, nehme mir meine Unterlagen mit, richte Patientenunterlagen, so wie war der Blutdruck heute Morgen, zum Beispiel das Körpergewicht, schaue, wie sind die Blutwerte, was gab für Untersuchungen gab es. Und dann schaue ich mal, ob meine Kollegen und Kolleginnen aus der Pflege Zeit haben. Wenn die gut besetzt sind, kommen die immer mit. Also ihr merkt schon, dass immer dieses, wenn die gut besetzt sind, ist immer dabei. Ne?
Ja.
Also das ist einfach so, an guten Tagen, das ist eigentlich steht und fällt mit der Besetzung der Pflege. Wenn die gut besetzt sind, ich sag's nochmal, dann sind sie entspannt, haben die Patienten gewaschen, haben alle Sachen vorbereitet, die ich brauche, haben Zeit, mich zu begleiten und kriegen alles mit, was für sie wichtig ist. Ja. An schlechten Tagen gehe ich Blut abnehmen, muss allein zur Visite, gebe der Pflege viel zu spät die Anordnungen, die ich mache, habe keine Blutwerte zur Visite, dann ist alles Chaos. Ja. Dann funktioniert der Arbeitstag für alle weniger gut.
In Klammern, klatschen allein hilft nicht.
Ja.
Da so. Sind wir doch wieder hier.
Genau das Thema gerade.
Da sind wir, ja. Es ist so. Also es hat sich nichts geändert. Es hat sich sogar noch verschärft durch die ganze Geschichte. Es ist leider, leider, leider zu heulen.
Ist es denn dann tatsächlich so, dass eure Klinik jetzt, wenn sie könnte oder würde sie sogar, Pflegekräfte noch und nöcher einstellen? Das heißt, es ist ein krasser Mangel da und wenn sich Leute bewerben würden, die hätten die sofort einen Job.
Das weiß ich nicht so ganz genau, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon. Ich glaube, dass die viele offene Stellen haben und sie nicht besetzt kriegen, ja. Aber so ganz genau weiß ich es nicht.
Kehren wir zurück zu deinem Tag.
Ach so, genau. Tag. Ja, genau.
So, wie spät ist es momentan?
Momentan, an einem guten Tag ist es vielleicht 9:30 oder 10:00, dann gehe ich auf Visite.
Okay.
Ja, dann nehme ich mein Wägelchen, meine Unterlagen. Wir haben das noch alles in Papier. Es gibt auch irgendwie Abteilung, die ist elektronischer. Wir haben noch Papier. Und dann tuckere ich dann so gemütlich durch die Patientenzimmer. Natürlich mehr oder weniger gemütlich. Frage dann, ja, wie geht's denn? Schau mir den Patient an. Ich schaue, was hat er gewogen? Hat er zu viel Wasser im Körper? Muss er mehr trinken? Wie ist der Blutdruck? Wie geht's ihm? Hat er Schmerzen? Brauche ich neue Medikamente? Oder muss ich welche weglassen? Solche Fragen. Schau einfach, wie es denen geht. Manche muss ich untersuchen, manche nicht. Manche wollen nicht mit mir sprechen, manche verstehen mich nicht, weil sie vielleicht auch dement sind oder schwerhörig oder sowas. Mhm. Genau, und dann schaffe ich das dann durch meine Visite durch. Bestenfalls ist es dann so, was weiß ich, 11:30 oder so. Dann kann ich noch ein paar Sachen machen, bevor es dann Mittagszeit ist und es gibt Besprechungen. An guten Tagen schaffen wir es, Mittagessen zu gehen. Ich versuche eigentlich schon immer eine Pause zu machen. Aber es gibt Kollegen, die einfach am PC sitzen und daneben essen. Das geht mir auch oft so, ja klar. Aber zumindest ja ein paar Mal pro Woche versuche ich schon Mittagessen zu gehen. Ja. Aktuell geht es natürlich nicht. Da sitzt jeder vor seinem PC und isst seinen Salat allein. oder was weiß ich, sein Brot oder was auch immer. Genau. Und dann haben wir mittags meistens Besprechungen, schauen uns Röntgenbilder an oder ja, so solche Sachen. Und dann ist schon Nachmittag. Und dann habe ich eigentlich keine festen Termine mehr meistens. Dann ist Zeit, irgendwie Untersuchungsergebnisse zu checken, irgendwelche Untersuchungen zu machen, neue Patienten natürlich zu sehen. Wenn ich neue Patienten habe, die muss ich mir angucken, muss ich mit ihnen besprechen, was gibt's und so weiter. Und Arztbriefe zu schreiben, meine Lieblingsaufgabe.
Ja. Das habe ich schon öfter gehört, das mag niemand, ne?
Ja, ich mache es eigentlich ganz gern, aber ich habe da halt keine Zeit, das jetzt schön zu machen, sondern ich muss eigentlich immer gucken, dass die Dinger aktuell sind, ich alles drin habe und es halbwegs lesbar ist. Von daher, klar, man schreibt das natürlich alles irgendwie so ein bisschen in Zeitstress, weil wenn du zu lang brauchst, dann kommst du nicht heim. Das ist ganz klar. Mhm. Und natürlich ist auch die große Zeit zu telefonieren, mit Angehörigen, mit Patienten zu reden. Und da sind wir natürlich auch wieder am entscheidenden Punkt, gehe ich pünktlich heim oder nicht. Ne? An einem stinknormalen Punkt der Tag gehe ich um 16.30 Uhr heim.
Oder eben nicht.
Oder eben nicht. Also es ist möglich, wenn nichts dazwischen kommt. Das heißt, wenn es allen wunderbar geht, kein neuer Patient gekommen ist, keine unerwarteten Begebenheiten, wenn mein Oberarzt pünktlich kommt, mit mir zu besprechen. Na, das ist ja zum Beispiel auch sowas. Man ist ja auch von anderen Berufsgruppen und Vorgesetzten zum Beispiel auch abhängig. Und wenn ich auch nichts für meine Weiterbildung tue, ne? Weil als Assistenzarzt bist du ja noch in der Weiterbildung, bis du deinen Facharzt dann hast, bei mir nach 5 Jahren Vollzeit. Klar, wenn du natürlich noch bei Untersuchungen zuschaust, wenn du irgendwas nachliest, wenn du irgendwie sowas machst, dann bleibst du länger. Oder wenn jemand krank ist, ja, wenn der Kollege auf der Nachbarstation krank ist und ich muss von dem noch Patienten mitbetreuen, dann gehe ich natürlich auch nicht pünktlich.
Also viele Unwägbarkeiten sozusagen.
Aber ist wahrscheinlich in jedem Beruf auch so, ehrlich gesagt. Ich kann nur für mich sprechen.
Stimmt. Also ich würde sagen, am Filmset exakt das Gleiche.
Ja.
Das kannst du genauso nicht einschätzen.
Man macht, bis man fertig ist. In der Redaktion genauso. Also wenn Wahlen ist und man hat noch nicht alle Ergebnisse aus den Kommunen, haben wir da auch schon mal bis 3 Uhr gesessen. Das sind diese Jobs, die fertig werden müssen, weil in unserem Fall am nächsten Tag eine Zeitung kommen muss oder in deinem Fall Leben auf dem Spiel steht. Also ich habe immer noch Hochachtung davor. Das ist einfach eine so verantwortungsvolle Aufgabe. Wahnsinn.
Ist auch mein Alltag einfach, gell?
Ja, ist für dich normal. Lass uns in die Zukunft mal schauen. Wo wird es dich eventuell noch hinverschlagen, Christine? Irgendwann eine eigene Praxis oder wirst du in der Klinik bleiben? Wie sehen da deine Entwicklungschancen aus?
Also ich habe jetzt keinen Masterplan, ehrlich gesagt. Finde es aber eigentlich auch ganz gut, dass es so ist. Für mich ist eigentlich beides möglich. Also ich kann mir vorstellen, irgendwie, ja, sagen wir mal, so eine 70%-Stelle als Hausärztin in so einer Landarztpraxis haben und ein schönes Haus mit Garten mit meiner Familie, ja, heutzutage auch nicht mehr bezahlbar, so nur so am Rande, aber ne, sowas kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir auch vorstellen, ja, in der Klinik zu bleiben, vielleicht Oberärztin zu werden, sowas durchaus, ja. Ist natürlich auch ein entscheidender Faktor, wie das dann klappt mit meiner kleinen Familie jetzt, ja, weil die Strukturen dafür sind noch nicht da in der Klinik. Ja. Dass Frauen, gerade Frauen, die ein bisschen Zeit mit ihrer Familie noch verbringen wollen, dass die noch Karriere machen. Also zumindest in meinem Bereich ist das einfach sehr schwierig. Und ich weiß noch nicht, ob es für mich klappt.
Wird der Wiedereinstieg leicht gemacht? Das heißt, nach deiner Mutterzeit wieder einzusteigen?
Ja, schon. Also ich meine, ich kann ja entscheiden, wie lange ich Elternzeit mache und dann fange ich einfach wieder so an, wie ich will. Also man kann natürlich reduzieren, aber reduzieren heißt, wenn ich 50% arbeite, heißt das ja nicht, dass ich halbtags da bin, sondern das heißt dann, ich bin zum Beispiel 2 Wochen am Stück da und dann wieder 2 Wochen nicht. Und darauf lässt sich ja keine Kita ein. Also das macht mein Kind auch nicht mit. Das bringt mir wenig. Also ich muss da entweder ich bringe es jeden Tag 100% in die Kita oder ich habe einen Mann, der mitmacht oder ich lasse mir sonst was einfallen. Oder ja, so ist eigentlich die Alternative.
Ich finde ganz interessant, dass du für dich beides noch in Frage kommt. Einmal so, wie ich es jetzt rausgehört habe, super, super stressiger Klinikalltag. Auf der anderen Seite unglaublich idyllisches Landarztleben, das es vielleicht ja so auch nicht mehr gibt. Aber für mich sind das irgendwie so 2 Extreme. Noch vielleicht kannst du es so ein bisschen auflösen. Gibt es das noch, diese Idylle Landarzt? Man hat seine gemütliche Praxis und du gehst nach um 18 Uhr nach Hause und hast deinen Garten und die Familie und eben nicht diesen krassen, stressigen Klinikalltag. Man weiß nicht, was kommt, Intensivstation, da kommt noch jemand rein, der einen Unfall hatte. Also ich finde, das sind so 2 krasse Pole und du kannst dir beides vorstellen.
Ja, es war vielleicht auch ein bisschen überspitzt formuliert. Natürlich Ich glaube, es gibt es schon. Also wir hatten im Studium tatsächlich auch mal eine Vorlesung von so einem Landarzt, der sich selber auch als Landarzt verstanden hat. Der hat im selben Haus gewohnt, wo seine Praxis war. Es hörte sich alles sehr, sehr idyllisch an. Es war irgendwo im Breisgau da unten. Also klar, da gibt es noch eher. Aber ja, ich glaube, heutzutage sieht der Alltag eher so aus wie gut organisierte Gemeinschaftspraxis mit, sagen wir mal, 3 bis 4 bis 5 Ärzten. Man kann sich anstellen lassen, hat eine ordentliche Work-Life-Balance und verdient ganz gut. Also ich glaube, das ist eher so das Realistische an der Sache, ne? Mhm. Und ist vielleicht auch eine Sache, die in Schritten kommt. Ja? Man kann ja noch eine Weile in der Klinik bleiben und wenn es einem dann zu bunt wird, kann man immer noch in eine Praxis gehen. Das finde ich eigentlich das Gute an meiner Fachrichtung, dass man da nicht wie so ein Chirurg zum Beispiel gebunden ist, dass man nur in der Klinik bleiben kann.
Ja. Spannend, wo es dich hinverschlagen wird. Dann würde ich jetzt tatsächlich zur letzten Frage kommen von diesem sehr, sehr interessanten und für mich auch spannenden Podcast. Wir sind ja auch so ein bisschen so eine Infodienstleistung, sage ich mal. Und vielleicht hättest du für Hörerinnen und Hörer, die potenziell Ärztin oder Arzt werden wollen, die Medizin studieren wollen, vielleicht hättest du da eine Überlebensstrategie. So, was kannst du denen mit an die Hand geben? Worauf sollten die achten und worauf können sie sich einstellen?
Da muss ich jetzt kurz überlegen. Also um ins Medizinstudium reinzukommen oder um als Arzt zu überleben?
Okay, vielleicht um es durchzustehen und als Arzt zu überleben, ne? Glaube ich, Alexa, ja. So, so in die Richtung.
Es ist anstrengend, aber man kann es schaffen. Ich habe schon gesagt, es ist ziemlich leicht, der Stoff, man kriegt es schon hin irgendwie. Sucht euch Lerngruppen und man muss das irgendwie laut auch alles miteinander besprechen, um das irgendwie im Kopf zu behalten. Und wenn man es nicht im Kopf behält, ist ganz normal. Ich habe schon wieder alles vergessen. Die Klinik sieht ganz anders aus. Das vielleicht, dass man einfach sein Privatleben nicht komplett unter den Teppich kehrt und auch mal für ein Begrade sein lässt. Man schafft es hoffentlich auch meistens. Und wenn man mal durchfällt, ist auch nicht der Weltuntergang. Die allermeisten schaffen das. Und man muss sich eben Hilfe von Kommilitonen suchen.
Dass man sein Privatleben nicht außer Acht lässt und nicht aus den Augen lässt. Ich glaube, das kann jede und jeder für sich mitnehmen. Christine, dann darf ich ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Infos und für die spannenden Einsichten sagen. Schön, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank. Mach's gut.